Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und bei uns geht's heute um 75 menschliche Schädel aus Namibia, die vor über 100 Jahren nach Deutschland gebracht worden sind. Beim Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg, das die Erforschung solcher sterblichen Überreste aus der Kolonialzeit fördern soll, hat man nämlich andere Vorstellungen, was damit jetzt passieren soll, als die Hamburger Wissenschaftler, die diese Schädel gern untersuchen würden. Und das sorgt für Kritik.
Das ist die Vorzeigeinstitution für das Versprechen der Bundesregierung, koloniale Provenienzen aufzuarbeiten. Das ist die erste Förderrunde. Das heißt, es werden auch Präzedenzfälle geschaffen, was ist unter kolonialer Provenienz zu verstehen und was nicht. Und deshalb ist diese Entscheidung richtungsweisend.
Was genau den Wissenschaftlern gegen den Strich geht, verraten wir gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt schauen wir aber erstmal nach Berlin. Beim Bundesinstitut für Risikobewertung gab es heute ein Symposium zu Lebensmitteln, die krank machen, weil sie mit Keimen kontaminiert sind. Also zum Beispiel Eier, die mit Salmonellen belastet sind. Oder Wurstwaren, die jene Listerien enthalten, an denen vor wenigen Wochen mehrere Menschen gestorben sind. Als Verbraucher fragt man sich nach solchen Skandalen ja immer, wäre das nicht zu verhindern gewesen? Der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth hat sich die Diskussion der Experten in Berlin angehört. Herr Wildermuth, welche Keime standen da denn heute bei der BfR im Fokus?
Ja, also die Liste ist wirklich lang. Da gibt es exotische Kandidaten wie die Leptospirose oder das Ziguatoxin. Insgesamt machen solche Erreger aus Lebensmitteln etwa 200.000 Menschen jedes Jahr in Deutschland krank. Aber natürlich sind es nicht die Exoten, sondern es sind die normalen Dinge. Noroviren, die Durchfall machen, 70.000 Fälle. Campylobacter, ein Durchfallerreger, ein Bakterien, auch so knapp 70.000. Die Salmonellen, die sind in den letzten 20 Jahren so ein bisschen zurückgegangen. Da gab es nur noch 13.500 Fälle im Jahr. Das ist nur noch ein Zehntel von dem, was vor 20 Jahren üblich war. Also da gibt es durchaus Fortschritte. Und das sind die häufigen Erreger. Aber natürlich kommt es nicht nur auf die Zahl der Erkrankungen an, sondern auch auf die Schwere. Und da spielen dann eben dann die Listerien doch eine besondere Rolle. Die haben zwar nur 700 Infektionen vergangenes Jahr ausgelöst, aber dabei kam es zu 32 Todesfällen. Also Listerien sind vielleicht selten, aber besonders gefährlich.
Das hat ja auch der jüngste Ausbruch gezeigt, der letztlich auf einen Wursthersteller zurückging. Welche Rolle spielen denn solche Ausbrüche bei den absoluten Zahlen der Lebensmittelinfektionen?
Ja, da gibt es zwei Antworten drauf. Dieser Ausbruch Listerien vom Typ Sigma 1, der hat 37 Erkrankungen ausgelöst, 5 Personen sind verstorben und das ist schrecklich, weil es eben vermeidbar ist. Aber die überwiegende Zahl der Listerieninfektionen, auch die Todesfälle, die finden eben abseits der Ausbrüche statt und das gilt nicht nur für Listerien, sondern ganz allgemein. In Berlin wurden die Zahlen für 2018 vorgestellt, wie gesagt rund 200.000 Infektionen aus Lebensmitteln insgesamt, aber nur 2.500 davon finden innerhalb von Ausbrüchen statt, also ein gutes Prozent. Das könnte man sagen, die Ausbrüche, die sorgen für Schlagzeilen, aber das Geschehen, das spielt sich anderswo sozusagen im Verborgenen ab, aber das ist nur die eine Seite, denn solche Ausbrüche bieten einem eben die Chance nachzuforschen, woher kam das auch und dann vielleicht auch zu handeln, damit man das Essen wieder genießen kann.
Wenn, wie Sie sagen, nur rund 1% der Krankheitsfälle durch Lebensmittelinfektionen auf Ausbrüche zurückgehen, dann heißt das ja, 99% dieser Lebensmittelinfektionen sind Einzelereignisse, die sich letztlich kaum verhindern lassen.
Nee, so ist es dann auch nicht. Und das zeigt auch gerade dieser Listerienausbruch. Dem ist man ja auf die Spur gekommen, weil man angefangen hat, das Genom dieser Erreger zu sequenzieren. Und dann konnte man sehen, Infektionen aus ganz unterschiedlichen Gemeinden gehen auf einen und denselben Erregertyp zurück. Und nachträglich konnte man dann sogar sagen, da gab es schon frühere Fälle in den vergangenen Jahren. Und ich habe mit verschiedenen Forscherinnen gesprochen und die einhellige Meinung war, wird mehr sequenziert, dann wird man feststellen, viele dieser vermeintlichen Einzelfälle gehören eben doch zu Ausbrüchen.
Mehr Erbgutanalysen, also mehr Sequenzierung, ist das ein Wunsch der Wissenschaftler oder zum Teil auch schon Wirklichkeit?
Ja, das wird auch schon gemacht. Das wurde in Berlin am Beispiel eines großen Ausbruchs von Salmonella enteritidis diskutiert, also auch ein Durchfallerreger. Da sind 306 Fälle bekannt geworden, wo ein ganz spezieller Salmonellentyp auftritt, CT1734, verteilt über 12 Bundesländer und 3 Jahre. Das wäre ohne Sequenzierung nie aufgefallen.
Und wenn man dann weiß, da gibt es einen Ausbruch, das ist erst der Anfang. Wie geht es dann weiter? Man muss ja dann dingfest machen, was die Quelle war.
Genau, das ist eine richtige Detektivarbeit. Als erstes fragt man die Patienten, was habt ihr gegessen? In diesem Fall fielen da besonders Eier auf. Und dann geht man zu den Haushalten, wühlt im Papierkorb und hat da auch wirklich Eierreste mit diesem Salmonellentyp TC1734 nachweisen können. Einmal wurde daraus Tiramisu bereitet, das andere Mal rohes Zuckerei. Das ist so mit Zucker aufgeschlagenes Ei, beides eben roh, nicht erhitzt, freie Bahn für die Salmonellen. Die Eierkartons im Mülleimer, die kamen einerseits aus Deutschland, andererseits aus den Niederlanden, schwierig da weiterzukommen. Deshalb hat man angefangen, eine spezielle Software zu nutzen, Food Chain Lab. Damit kann man weiterverfolgen, woher haben die Leute denn eigentlich ihre Rohstoffe bezogen. Und da kommt man dann eben doch ein bisschen weiter, konnte in der Zwischenzeit zwei Hühnerbetriebe identifizieren. Und da hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass einer dieser Betriebe hat alles desinfiziert. Der spezielle Erreger kam trotzdem wieder. Vielleicht hat CT1734 eine Resistenz gegen Desinfektionsmittel und ist deshalb so bedeutsam.
Das klingt alles ziemlich aufwendig und komplex. Werden denn solche Analysen in Zukunft Standard sein?
Ja, da gucken die Forscherinnen so ein bisschen neidisch nach Dänemark und England. Da ist das schon üblich. Bei uns fängt das jetzt an. Es ist schwierig, da müssen ganz viele Behörden zusammenarbeiten. Aber das fängt eben an und es wird immer häufiger gemacht. Und gerade was das Thema Rückverfolgung betrifft, da tut sich einiges. Nächstes Jahr gibt es ein Modellprojekt, dass die Betriebe nicht mehr angeschrieben werden müssen, wo habt ihr denn eure Rohstoffe herbekommen, sondern dass die das vorab in Datenbanken abspeichern. Und das wird diese Analyse dramatisch beschleunigen. Da hoffen jetzt alle drauf.
Gut, die Verbraucher dürfte es freuen. Soweit Informationen und Einschätzungen von Volkhard Wildermuth, aber für uns beim BFR-Symposium zu Krankheitserregern in Fleisch, Eiern und Rohmilch. In deutschen Museen gibt es haufenweise Exponate, die unter fragwürdigen Umständen dort gelandet sind. Geraubte Kunstwerke, gestohlene Alltagsgegenstände und sogar jede Menge menschliche Körperteile. Im Medizinhistorischen Museum in Hamburg zum Beispiel lagern seit über 100 Jahren 75 Schädel aus dem heutigen Namibia. Außer Landes geschafft wurden sie, als Namibia noch Deutsch-Südwestafrika hieß und die deutschen Kolonialherren dort systematischen Völkermord an den Herero und Nama begingen. Museumsdirektor Philipp Osten wollte dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte jetzt aufarbeiten, doch die beantragten Fördermittel wurden nur zum Teil bewilligt, weil es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, was die Provenienzforschung leisten soll und was nicht. Das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg, das die umstrittene Förderentscheidung getroffen hat, steht deshalb jetzt in der Kritik. Details von Axel Schröder.
Professor Philipp Osten blättert in alten Inventarlisten aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts.
In den Spalten wird eingetragen eine laufende Nummer des Objekts. Dann steht da, woher die Objekte stammen, gekauft von. Jetzt hier beispielsweise Johannes Fleming am 1.8.1924. Dann steht da Herero-Schädel, Unterkiefer fehlt, Hinterhaupt defekt. Das ist eine Beschreibung des Objektes.
1.183 Objekte lagerten in der neuropathologischen Sammlung der Irrenanstalt Friedrichsberg bei Hamburg. Körperteile von Tieren und Menschen. Ziel sei es gewesen, eine Rassenschädelsammlung aufzubauen und damit eine Theorie zu konstruieren, die die Überlegenheit einer weißen Rasse gegenüber anderen belegen sollte. Dieser Zweck der geraubten Schädel ist schon relativ gut erforscht.
Total spannend ist, wenn man sich aber anguckt, wie wird das dann in einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Nicht? Den Leuten werden diese Schädel vorgesetzt, die werden ausgestellt, das zieht Publikum, weil es ja menschliche Körperteile sind. Dann wird das Schädelvolumen in Relation gesetzt zu dem Schädelvolumen von Patienten psychiatrischer Anstalten, deren Schädel daneben auch ausgestellt werden. Das beispielsweise ist geschehen 1911 auf der Hygieneausstellung.
Osten ist Direktor des Medizinhistorischen Museums Hamburg und weil noch längst nicht alle Fragen geklärt sind, hat er sich zusammen mit dem Hamburger Kolonialismus-Experten Professor Jürgen Zimmerer um Forschungsgelder bemüht, um 250.000 Euro vom gerade erst gegründeten Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg. Zimmerer wollte den Weg der sogenannten Human Remains nach Deutschland erforschen, Osten ihren Verwendungszweck in den Sammlungen und Museen. Aber genau dafür will das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste keine Fördergelder ausgeben, so Jürgen Zimmerer.
Sie wollen nicht, dass man im Grunde die Rolle dieser Häuser mit untersucht, nämlich warum, in welcher Funktion standen Völkerkundemuseen eigentlich im Kolonialismus und danach, welche Rolle spielten sie bei der Einübung des kolonialen Blicks.
Osten und Zimmerer haben sich deshalb entschieden, ihren Antrag auf Forschungsmittel zurückzuziehen. Die Absage an die Förderung eines wichtigen Teils ihrer Forschungen verenge den Begriff der Provenienzforschung auf eine nicht akzeptable Art und Weise, so Jürgen Zimmerer.
Das ist die Vorzeigeinstitution für das Versprechen der Bundesregierung, koloniale Provenienzen aufzuarbeiten. Und das ist die erste Entscheidung, die erste Förderrunde. Das heißt, es werden auch Präzedenzfälle geschaffen, was ist unter kolonialer Provenienz zu verstehen und was nicht. Und deshalb ist diese Entscheidung richtungsweisend.
Beim Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg sieht man die Sache ganz anders. Der Direktor des Zentrums, der Professor und Kunsthistoriker Gilbert Lupfer, verweist auf die Förderrichtlinien.
Wir maßen uns nicht an, abschließend definieren zu können, was Provenienzforschung ist. Aber im Rahmen unserer Fördermöglichkeiten können wir das nicht absolut weit auslegen. Und da gehört zum Beispiel nicht dazu, Forschung zu unterstützen, die darum geht, was ist mit den Gebeinen in diesem Fall passiert, nachdem sie nach Deutschland gekommen sind.
In den Förderrichtlinien des Magdeburger Zentrums für Kulturgutverluste heißt es, gefördert werden, Zitat, Projekte zur Grundlagenforschung und Untersuchung zum historischen Kontext, die über den Einzelfall hinaus von grundsätzlicher Bedeutung sind, Zitat Ende. Aber um genau diese Grundlagenforschung und die Untersuchung des historischen Kontextes gehe es Ihnen, betonen Philipp Osten und Jürgen Zimmerer. Gilbert Lupfer fragt sich dagegen, warum Osten und Zimmerer nicht einfach an anderer Stelle Forschungsmittel für den nicht unterstützten Teil ihres Projekts beantragen. Das sei natürlich möglich, so Jürgen Zimmerer. Trotzdem müsse über die Entscheidung des noch jungen Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste weiter diskutiert werden.
Ist es dann wirklich die kritische Aufarbeitung des kolonialen Erbes oder ist es eigentlich das Abfrühstücken oder das einfach zur Seite Schiebens, indem man auf die kleinste Definition von Provenienzforschung, die möglich ist, eigentlich rekurriert und im Grunde die ganze Institutionsgeschichte, die ganze Mentalitätsgeschichte, die dahinter steckt, warum gab es das eigentlich, dann ausklammert?
Eine Fördermittelentscheidung des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste sorgt für Zwist unter Provenienzforschern. Ein Beitrag von Axel Schröder war das. Die Informatikprofessorin Katharina Zweig von der TU Darmstadt kennt sich aus mit den Chancen und Risiken elektronischer Datenverarbeitung. Im Juli 2019 bekam sie für ihre Verdienste als Aufklärerin rund ums Thema künstliche Intelligenz den renommierten Kommunikatorpreis. Jetzt hat Katharina Zweig ein Sachbuch über Algorithmen geschrieben. Unser Rezensent Maximilian Schöner findet lesenswert.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Maximilian Schönherr.
Katharina Zweig ist Professorin für Informatik an der TU Kaiserslautern und Sachverständige in der Enquete-Kommission des Bundestags für künstliche Intelligenz. 2016, als KI noch nicht ganz so en vogue war, beschrieb sie hier in Forschung aktuell einen von ihr für die Zellbiologie entwickelten Statistikalgorithmus so.
Mit demselben Algorithmus, mit wenig Modifikationen, kann ich Ihnen auch sagen, welches das nächste Buch sein sollte, was Sie lesen. Oder kann ich herausfinden, welche zwei Nichtmitglieder einer sozialen Netzwerkplattform sich wahrscheinlich kennen.
Jetzt hat Katharina Zweig ihr erstes populärwissenschaftliches Buch geschrieben. Sein Titel: Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Wo künstliche Intelligenz sich irrt, warum uns das betrifft und was wir dagegen tun können. Das Buch hält, was der Titel verspricht, und deckt alle gängigen Problemfelder ab, die der Vormarsch lernfähiger Algorithmen mit sich bringt. Etwa die selbst für Netflix undurchsichtigen Empfehlungsalgorithmen für Netflix-Filme oder das Entscheidungsdilemma beim autonomen Auto, wo die Software über Leben und Tod entscheidet. Das Leitmotiv, welches sich durch das ganze Buch zieht, ist die Kritik an Kompass, der Rückfälligkeitsvorhersagesoftware für Straftäter, die im US-Justizsystem eingesetzt wird. Katharina Zweig hat in ihrem Team Kompass untersucht und die diskriminierende Funktion dieses KI-Algorithmus statistisch exakt ermittelt. Sie zeigt zur Veranschaulichung in der Mitte des Buchs eine Zeichnung mit einem fiktiven Datenset von Kriminellen und Unschuldigen. Je nachdem, wie man in diesem Quadrat aus Datenpunkten eine Trennlinie zieht, kommen mehr oder weniger Unschuldige ins Gefängnis. Der ehemalige US-Vizepräsident Dick Cheney hielt es für deutlich wichtiger,
Kriminelle zu fassen, als Unschuldige zu schonen. Daher sieht auch seine Trennlinie anders aus. Er fasst alle Kriminellen, bringt aber 8 Unschuldige ins Gefängnis.
An diesem Beispiel wird deutlich, dass die Kriterien, nach denen KI Entscheidungen fällt, von Menschen beeinflusst sind und auch moralische Abwägungen enthalten können. Mit anderen Worten, die Gewichtung eines gesellschaftlich wirksamen KI-Systems ist eine Frage der Ethik. Ein Programm kann zudem mehr oder weniger subtile Vorurteile und Fehleinschätzungen entwickeln, die ohne sorgfältiges Nachtrainieren immer größer werden. Mit der Folge, dass beispielsweise für einen Job geeignete Bewerberinnen gar nicht erst zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden.
Wenn ein Lebenslauf angab, dass die Person Mitglied im Frauenschachclub war, wurde das negativ bewertet. Ebenso wurden Zeugnisse von Colleges, die nur Frauen zulassen, negativer bewertet. Das kann passieren, wenn ein Algorithmus feststellt, dass diese Personen in der Vergangenheit weniger oft erfolgreich eingestellt wurden.
Soweit ein inzwischen korrigiertes Verfahren von Amazon. Das Buch verspricht anfangs dem Leser, Werkzeuge an die Hand zu geben, selber am Algorithmus anzusetzen, also ihn zu verstehen und einzuschätzen. Dieses Versprechen wird nicht eingelöst. Man findet keine Zeile Code, man sieht keinen niedergeschriebenen KI-Algorithmus. Dafür redet die Informatikerin ihren Kollegen deutlich ins Gewissen. Wenn klar ist, wozu eine Software dienen soll, schreibt sie, ist der Programmierer persönlich für die Konsequenzen ihres Einsatzes verantwortlich. Bei den mit klassischen Programmierverfahren erstellten Abgasmanipulationen deutscher Automobilhersteller trifft das eindeutig so zu. Bei KI-Programmen ist diese Unterscheidung schwieriger, weil die Software oft in völlig anderem Kontext eingesetzt wird, der Programmierer des neuronalen Netzes also nicht weiß, wo sein Code irgendwann landet und was sein Algorithmus Böses lernt und anrichtet. Katharina Zweig hat ein sonniges Gemüt. Deswegen ist ihr Buch trotz der Generalkritik am hemmungslosen Einsatz von KI rundum positiv gestimmt und ihre Begeisterung ungebrochen.
Wenn man mir eine Riesenfreude machen will, dann kippt man mir einfach einen schicken Datenhaufen vor die Tür.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe. Programmierer, die keine Ahnung von Ethik haben. Und alle Nicht-Programmierer. Erkenntnisgewinn. Künstliche Intelligenz muss kein Teufelszeug sein. Beim genauen Hingucken aber lassen sich Gefahren erkennen. Spaßfaktor. Für ein IT-Sachbuch bemerkenswert leichte Lektüre.
Maximilian Schöne empfiehlt, ein Algorithmus hat kein Taktgefühl, wo künstliche Intelligenz sich irrt, warum uns das betrifft und was wir dagegen tun können. Das Sachbuch von Katharina Zweig ist im Heine Verlag erschienen. Es hat 300 Seiten und kostet 20 Euro. Weiter geht's jetzt kostenfrei mit den Meldungen heute von und mit Piotr Heller.
Britische Mediziner haben einen Bluttest für Brustkrebs präsentiert. Der Test spürt im Blut bestimmte Eiweiße auf, sogenannte Antigene, die der Tumor produziert. Mit diesen Antigenen beeinflusst der Tumor das körpereigene Immunsystem. In einem Experiment mit 90 Krebspatientinnen und 90 gesunden Frauen konnten die Forscher zeigen, dass man Brustkrebs mit dieser Methode erkennen kann. Dieses Ergebnis haben sie gestern auf einer Konferenz im schottischen Glasgow präsentiert. Damit haben sie bisher allerdings nur bewiesen, dass die Methode prinzipiell dafür geeignet ist, Brustkrebs mit einem Bluttest nachzuweisen. Derzeit arbeiten sie bei einer Studie mit 800 Personen daran, den Test zu verfeinern und präziser zu gestalten.
Ingenieure haben Schaltkreise entwickelt, die sowohl weich als auch hart sein können.
Ein Temperaturwechsel reicht aus, um die harten Elektronikkomponenten in weiche Elemente zu verwandeln. Die Schaltkreise bestehen aus einem Verbundwerkstoff, der Gallium enthält. Ein Metall, dessen Schmelzpunkt nur knapp oberhalb der gewöhnlichen Zimmertemperatur liegt. Das Team aus den Vereinigten Staaten und Südkorea hat im Magazin Science Advances einige Anwendungen dieses Materials vorgestellt. Es handelt sich zum Beispiel um ein Gerät, das im harten Zustand wie ein Smartphone bedient werden kann. Man kann es aber auch weich machen, sodass es sich an die Haut des Nutzers anschmiegt. Eine weitere Anwendung sind spezielle Hirnsonden für Patienten mit Nervenkrankheiten. Man könnte sie in hartem Zustand lagern und präzise in das Gehirn einführen. Dort würden sie weich werden, um sich besser an die Umgebung anzupassen.
In einem ehemaligen polnischen Atomwaffenbunker sind Waldameisen zu Kannibalen geworden.
Bereits vor einigen Jahren haben Forscher Hunderttausende dieser Ameisen in dem Bunker entdeckt. Das Besondere war, dass die Tiere immer wieder durch einen Lüftungsschacht aus einem Nest in das unterirdische Bauwerk fielen. Einen Ausweg von dort gab es nicht, genauso wenig wie eine Nahrungsquelle. Dennoch überlebten die Tiere. Das schafften sie, indem sie die Kadaver ihrer Artgenossen fraßen, berichten polnische Forscher nun in einem Fachblatt über Hautflügler. In natürlicheren Umgebungen kommt diese Art des passiven Kannibalismus bei Waldameisen auch manchmal vor, etwa im Frühling, wenn die Tiere nicht genug Nahrung finden. Während ihres Studiums entschlossen sich die Forscher, die Ameisen aus dem Bunker zu befreien und bauten dafür einen Steg. Die Ameisen begannen dann, aus dem Bunker in das Nest zurückzuklettern. Den dortigen Artgenossen gegenüber zeigten sie keinerlei Aggressionen, heißt es von den Forschern.
Auf Kamtschatka spuckt ein Vulkan Asche Kilometer hoch in die Atmosphäre.
Der Vulkan Shiveluch auf der Halbinsel im Osten Russland war in letzter Zeit immer wieder aktiv. Nun hat er erneut eine 10 Kilometer hohe Aschesäule ausgestoßen. Jederzeit könnte er erneut ausbrechen und seine Asche bis zu 15 Kilometer hoch in die Atmosphäre befördern. Die Partikel könnten sich auf den internationalen Flugverkehr auswirken, wie Vulkanologen einer russischen Forschungsgruppe gestern mitteilten.
Paläontologen haben neue Hinweise darauf gefunden, dass Neandertaler Symbole benutzt haben.
Bei den Hinweisen handelt es sich um die Zehenknochen eines Adlers, die die Forscher in einer spanischen Höhle gefunden haben. 3D-Analysen zeigten, dass jemand die Klaue entfernt haben muss. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass Neandertaler die Klauen für symbolische Zwecke genutzt haben könnten, etwa als Schmuck. Sie haben ihre Erkenntnisse im Magazin Science Advances niedergeschrieben. Es gab bereits ähnliche Funde, wie zum Beispiel bearbeitete Muschelschalen, die Neandertaler als Ketten getragen haben könnten. Weil solche Entdeckungen jedoch selten sind, zweifeln manche Forscher an, dass Neandertaler tatsächlich von sich aus eine symbolische Nutzung von Gegenständen entwickelt haben. Der aktuelle Fund erweitert das bisherige Wissen über kulturelle Praktiken der Neandertaler. Er ist zudem die erste derartige Entdeckung auf der Iberischen Halbinsel.
Das Forschungscamp der Mosaik-Expedition auf einer arktischen Eisscholle ist nun vollständig aufgebaut.
Das haben die beteiligten Wissenschaftler heute auf ihrem Blog mitgeteilt. Dort heißt es, Zitat, unsere Eisscholle ist nun vollständig errichtet, da jeder wissenschaftliche Bereich seinen Platz gefunden hat. An der 2,5 mal 3,5 Kilometer großen Scholle ist das Forschungsschiff Polarstern festgefroren. Auf dem Eis befindet sich das Forschungscamp. Es soll ein Jahr lang durch das Nordpolarmeer driften und Daten über das Klimasystem der Zentralarktis liefern. Die Forscher hatten die Scholle vor einem Monat für den Aufbau ihrer Messgeräte ausgewählt. Vor einigen Tagen hatte sich der Untergrund einer Messstation jedoch von der Scholle gelöst. Die Instrumente begannen wegzudriften. Nun habe man einen neuen Platz für die Geräte gefunden, heißt es von den Forschern.
Sternzeit, 4. November. Vesta, die Vier mit dem Feuer. In gut einer Woche erreicht der Asteroid Vesta seine beste Stellung des Jahres. Er befindet sich ein gutes Stück rechts von Aldebaran im Grenzbereich der Sternbilder Stier und Walfisch. Vesta gehört mit einem Durchmesser von rund 500 Kilometern zu den größten Asteroiden im Sonnensystem. Dieses Objekt ist so hell, dass es spielend im Fernglas zu erkennen ist. Besonders scharfsichtige Menschen können Vesta von einem perfekt dunklen Ort aus sogar mit bloßem Auge ausmachen. Vesta ist der 4. Asteroid, den die Astronomen zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter gefunden haben. Die Entdeckung gelang 1807 dem Bremer Arzt Heinrich Wilhelm Olbers. Die Benennung des neuen Himmelskörpers überließ er seinem Freund Carl Friedrich Gauss. Der Göttinger Mathematiker hatte ein Verfahren entwickelt, mit dessen Hilfe sich die Positionen der Asteroiden präzise berechnen ließen. Ohne Gauss hätten die Astronomen die lichtschwachen Objekte im Gewimmel der Sterne schnell wieder verloren. Gauss wählte die römische Göttin des Feuers als Namenspatronin. Damals galten die Asteroiden noch als Planeten und die Astronomen gaben ihnen, wie Mars, Jupiter und Co., eigene Symbole. Vesta bekam einen Altar mit Flammen. Als in der Mitte des 19. Jahrhunderts plötzlich Dutzende dieser Objekte entdeckt wurden, sprach man nicht mehr von Planeten, sondern von Asteroiden. Die Symbole verschwanden und die Körper bekamen Nummern. Asteroid 4, das himmlische Vesta-Feuer, glimmt jetzt Nacht für Nacht an der Grenze von Stier und Walfisch.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Machen Sie es gut. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.